Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend. Heute zu Gast hier im Studio Merten ein Zeitzeuge der Adenauer-Ära. Und danach habe ich noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Am Mikrofon Gundi Konopka. Welche Atmosphäre 1955 wohl geherrscht hat, als der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau gereist war, um deutsche Kriegsgefangene freizubekommen, ist heute kaum noch nachvollziehbar. Die Wiederkehr der vermissten Söhne wurde gefeiert. Die Ost-West-Politik erlebte ihre erste Entspannung in den Jahren des Kalten Krieges. Heute ist im Studio der 91-jährige Wilhelm Lange aus Alfter. Er war damals der Redenschreiber des ersten deutschen Bundeskanzlers und Chef vom Dienst im Bundespresseamt. Mit diesem Zeitzeugen spricht mein Kollege Otto Ganser über die spannenden Jahre der Adenauer-Ära.
Ja, herzlich willkommen, Herr Lange. In der Anmoderation haben wir ja schon erfahren, worum es geht und über was Sie erzählen können. Ich freue mich, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind zu uns.
Ja.
Herr Lange, diese Zeit, die Sie erlebt haben, die war ja eine ganz spannende Zeit, die Nachkriegszeit, politisch gesehen auf jeden Fall eine sehr bewegende Zeit, und Sie haben die zu großen Teilen erlebt und mitgestalten können. Und wir haben es ja eben schon gehört, Sie waren der Redenschreiber von Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler, und Sie waren auch Chef vom Dienst in den Jahren zwischen 1955 und 1964. Ja, wie kamen Sie damals dazu?
Ich war nach dem Krieg, nach Kriegs- und Gefangenschaft, war ich Journalist in Hannover. Der damalige Bundestagspräsident Dr. Hermann Ehlers, eine Straße im Bundestag, im alten Bundestagsviertel in Bonn, ist nach ihm benannt. Dieser Dr. Hermann Ehlers war der stellvertretende Vorsitzende der CDU. Er war sozusagen das evangelische Pendant zum katholischen ersten Vorsitzenden Konrad Adenauer. Ehlers hatte einige Artikel von mir gelesen und kam dann in unsere Redaktion und sagte mir, Sie müssen nach Bonn kommen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, denn als Journalist, als Mann der schreibenden Zunft, muss man dort sein, wo etwas passiert. Und in Bonn passierte damals sehr viel. Ich habe mich also auf den Weg gemacht, war am 1. März in Bonn, wurde aber nicht gleich in ein Regierungsamt gerufen, sondern ich landete bei der CDU. Ich wurde Pressesprecher der CDU, die damals praktisch von ihrem Bundesgeschäftsführer Dr. Bruno Heck geleitet wurde. Auf die Weise kam ich in das Palais Schaumburg und wurde dem Bundeskanzler vorgestellt. Es war notwendig, mich dort vorzustellen. Und er gab mir gleich zwei Aufgaben. Er sagte einmal, Sie müssen ein Sündenregister schreiben. Mit diesem handfesten Ausdruck meinte er ein Schlagwortverzeichnis für die Redner und Abgeordneten der CDU im Wahlkampf. 1953 war Wahlkampf. Und die zweite Aufgabe, die er mir stellte, war besonderes Augenmerk auf die politische Publizistik in Hessen, in Frankfurt zu stellen. Frankfurt war damals immer noch die heimliche Hauptstadt Deutschlands. Bonn war nicht endgültig als Hauptstadt gesettelt. Es gab starke Kräfte, vor allen Dingen in der Opposition, die doch lieber nach Frankfurt gegangen wären. So war ich also teilweise in Bonn und teilweise in Frankfurt und habe in Frankfurt dann sehr aktiv gearbeitet. Die Bundestagswahl 1953 im September ist ja sehr gut für die CDU/CSU ausgefallen. 1949 hatte Adenauer nur eine Stimme Mehrheit bei der Wahl zum Bundeskanzler. Diesmal 1953 hatte er noch nicht die absolute Mehrheit erreicht, aber er war doch schon mit Vorrang die stärkste, führte mit Vorrang die stärkste Partei.
Und wie war das dann, wie kamen Sie dann zu dem Amt des Chefs vom Dienst? War das denn der Weg dorthin?
Nun, meine Arbeit war offenbar so erfolgreich, dass man mich gerne im Bundespresseamt gehabt hätte. Schon bei der großen Wahlveranstaltung in der Frankfurter Messe sagte mir Felix von Eckert, der damalige Bundespressechef, kommen Sie doch zu mir. Und das habe ich dann gemacht im Oktober, also unmittelbar nach der Bundestagswahl, die besonders in Hessen sehr glücklich für die CDU ausgefallen war, war ich im Bundespresseamt und wurde dann dort Chef vom Dienst, also Sprecher, Pressesprecher der Bundesregierung.
Ja, dann haben Sie ja mit Adenauer ja doch engen Kontakt gehabt und man weiß ja aus der Zeit, dass er ja ein nicht gerade einfacher Mensch war. Er hatte ja auch seine Ecken und Kanten und wurde ja eigentlich ganz liebevoll der Alte auch genannt. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, ich hatte mittelbaren und unmittelbaren Kontakt zu ihm. Meistens allerdings mittelbar, denn das ging natürlich oft über den Instanzenweg, über den Bundespressechef, über Herrn von Eckert. Besonders unmittelbar hatte ich mit Adenauer zu tun während meiner Zeit in der CDU, während meiner Pressearbeit in der CDU. Dann während Adenauers Moskau-Reise, die ich vorbereitet habe und wo ich sehr aktiv sein musste. Und eine Phase besonderer Aktivität und unmittelbarer Zusammenarbeit war nach 1958, als Charles de Gaulle wieder französischer Staatspräsident wurde und engen Kontakt zu Adenauer hielt, wir oft in Paris waren. Ja, der Kanzler war im Umgang mit seinen Mitarbeitern sehr freundlich, aber distanziert. Ich habe mir es aufgefallen, dass er umso freundlicher war, je einfacher der Dienstgrad war, mit dem er zu tun hatte. Er war von ausgesprochener Liebenswürdigkeit gegenüber Chauffeuren und Flurboten und Sekretärinnen. Ich habe es oft erlebt, dass wir nach Paris oder nach Rom oder nach Teheran flogen. Dann standen wir in Wahn auf dem Flughafen, wo damals nur eine Bretterbude zur Aufnahme der Personen vorhanden war. Er saß dann dort mit seinen nächsten Mitarbeitern, mit Hallstein oder Eckert oder Brentano. Wir standen zunächst draußen, es dauerte nicht lange, da machte der Kanzler die Tür auf und sagte, aber meine Damen und Herren, kommen Sie doch herein, draußen frieren Sie ja nur. Er war allerdings gegenüber hohen Dienstgraden, war er, möchte ich sagen, von dienstlicher Strenge. Ich habe erlebt, dass der Ministerialdirektor Herbert Blankenhorn, ein Spezialist für Fragen der deutsch-französischen Politik, eine sehr schwere Beinthrombose hatte und darum bat, diese im Krankenhaus auskurieren zu dürfen. Aber der Kanzler ließ ihm in sein Arbeitszimmer im ersten Stock des Palais Schaumburg ein Chaiselong stellen, sodass er dort weiterarbeiten und Akten erledigen konnte.
Ja. Das ist ja ganz amüsant eigentlich auch.
Ja, ne? Ja.
Gleich sprechen wir über das spannende Thema weiter. Ja, Herr Lange, Sie haben einiges schon über die Zeit mit Adenauer berichtet und auch einige ganz amüsante Sachen erzählt zum Schluss. Aber ja, das ist ja nicht alles. Es gab ja ganz, ganz viel, was Sie erlebt haben. Und Sie waren ja praktisch mitten in dem Machtzentrum, was ja nach dem Krieg sicherlich ja auch ein ganz besonderes war, mitten im Kalten Krieg. Da ging es ja wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, manchmal turbulent zu. Wie sehen Sie die Zeit eigentlich?
Ja, Konrad Adenauer war ja 14 Jahre Bundeskanzler und ich muss sagen, in meiner Erinnerung waren es sehr glückliche Jahre, weil es aufwärts ging. Der Kalte Krieg hat uns im Grunde keine Angst gemacht, weil wir wussten, dass seine Politik zu einem engen Einvernehmen mit den Westmächten geführt hatte. Seine Politik war ja darauf gerichtet, das Westbündnis herbeizuführen. Und so waren wir doch auch in den ärgsten Phasen des Kalten Krieges unter dem Schutz der NATO.
Die Adenauer-Ära, die haben Sie ja zum großen Teil begleitet. Gibt es da noch irgendwelche Anekdoten oder Geschichten, an die Sie besonders denken, weil Sie haften geblieben sind und weil Sie Eindruck auf Sie gemacht haben? Fällt Ihnen dazu was ein?
Ja, ich hatte ja dienstlich viel mit der Presse, mit den Zeitungsleuten zu tun, besonders auch im Ausland, weil ich sprachenkundig bin, wurde ich aufgefordert, zu Auslandskonferenzen mitzureisen. Wir waren also sehr oft in Paris, wir waren in Moskau, wir waren in Rom, wir waren in Teheran, wir waren in Brüssel. Wir waren in vielen Hauptstädten und ich habe beobachtet, dass Adenauer ein sehr gutes Verhältnis zur Presse hatte. Die heimischen Journalisten, die schon längere Zeit in Bonn oder vielleicht vor dem Kriege sogar in Köln gewesen waren, kannte er alle beim Namen. Es gab oft bei den Pressekonferenzen, die er machte, gab es oft ein scherzhaftes Ping-Pong zwischen ihm und einigen der älteren Kollegen, die auch gar keine Angst hatten, ihn mal anzufrotzeln.
Ja, also er hatte auch Humor.
Ja.
Er ist ja ein Kölner gewesen, Konrad Adenauer, und kam wahrscheinlich das Rheinische bei ihm auch durch, dann dadurch.
Ja, in seiner Sprache, in seiner Stimme war ein leicht rheinischer Singsang. Ja. Nicht sehr stark, aber leicht rheinisch. Und ich habe eine besonders nette Szene auf der Mehlemer Fähre erlebt. Der große Mercedes 300 des Kanzlers mit dem Fahrer Klöckner fuhr abends auf die Fähre in Richtung, er wollte nach Rhöndorf nach Haus. Ich hatte irgendetwas zu besorgen dort und fuhr hinter ihm mit meinem VW Käfer und beobachtete, wie dann noch ein drittes Auto kam. Ein kleiner Ford, in dem saß ein Kollege von Associated Press. Als nun Adenauer aus seinem Wagen stieg und in Richtung zur Herrentoilette auf diesem großen Pferdschiff ging, folgte ihm der Journalist und baute sich vor der Tür der Herrentoilette auf, wartete mit einem Blechblöckchen und einem Stift in der Hand, in der Hoffnung, ein Blitzinterview vom Kanzler zu bekommen. Der kam heraus, knöpfte seinen Mantel zu und sagte nur ruhig: Ach, Sie, ich hatte Sie schon auf der Toilette erwartet. Er nannte den Namen des Journalisten, aber den möchte ich hier nicht wiederholen. Ach, Sie, sagte er. Ja,
sehr schön.
Ich hatte Sie schon auf der Toilette erwartet, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Ich habe auch den Eindruck, dass er im Urlaub in Cadenabia zur Freude der Journalisten das Pepita-Hütchen aufsetzte und Buhl spielte. Denn das gab natürlich vorzügliche Fotos ab.
Ja, ich habe auch irgendwo in der Zeitung gelesen, dass Adenauer eigentlich mit ganz wenigen Worten auskommen konnte und trotzdem damit viel sagen konnte. Hat man irgendwie mal wissenschaftlich ein bisschen untersucht. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, also seine Sprache war sehr einfach und schlicht. Ich glaube, dass viel von seiner Popularität und von seinem politischen Erfolg davon abhing, dass er sich so klar und deutlich und für jedermann verständlich ausdrückte. sein Wortschatz selbst, den er gebrauchte, den also in Parlamentsreden und öffentlichen Reden, auch in Parteitagsreden gebrauchte, war nicht sehr groß. Er war natürlich nicht so ausgedehnt wie der von Wissenschaftlern. Wir glauben, dass er mit weit weniger Worten ausgekommen ist. Und man musste sich, wenn man für ihn arbeitete und irgendwelche Statements oder Erklärungen oder sogar Reden für ihn schrieb, die er dann las und prüfte, man musste sich an diese Sprache gewöhnen. Da ich nun mehrfach darum gebeten wurde, solche Reden zu schreiben oder auch Namensartikel, habe ich mir ein kleines Heftchen zugelegt und habe darin die gebräuchlichsten Kanzlerworte aufgeführt, die man dann bei Gelegenheit in den Reden, in den Redeentwürfen verwerten konnte.
Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt. Über dieses Thema werden wir dann gleich nach der Musik weitersprechen. Ja. Im Studio Merten ist Wilhelm Lange, ein Mensch, der in den 50er bis in die 60er Jahre hinein viel mit Konrad Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler, zu tun hatte. Er war Chef vom Dienst und auch Redenschreiber. Und vor der Musik haben Sie schon, Herr Lange, kurz davon erzählt, dass Sie für Adenauer Reden geschrieben haben. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Muss man da immer sehr viel Rücksicht nehmen und dann, wie Sie eben schon sagten, immer genau gucken, was dem Bundeskanzler dann auch so in den Mund praktisch gelegt werden könnte? Oder hat er da manchmal auch gesagt, nee, das gefällt mir nicht, schreiben Sie neu?
Ja, das ist natürlich auch vorgekommen. Man muss mal bedenken, Adenauer hat nach einer Berechnung während seiner 14-jährigen Regierungszeit 450 Reden geschrieben, beziehungsweise Interviews gegeben, beziehungsweise Namensartikel unter seinem Namen veröffentlichen lassen. Das ist sehr viel. Als Redenschreiber und überhaupt Schreiber waren für ihn sehr viele tätig. Natürlich hat der Staatssekretär des Auswärtigen Dienstes, Walter Hallstein, sehr viele dieser Reden geschrieben. Auch der jeweilige Bundespressechef Felix von Eckert, später dann Karl Günther van Haase und andere haben geschrieben. Aber der Kanzler war sehr kritisch und wählerisch und er gab sehr oft die Entwürfe zurück. Ich habe auch Entwürfe von mir gesehen. Da hatte er an den Rand geschrieben, Herrn Staatssekretär Globke, was halten Sie davon? Also er nahm nicht jedes Statement, nicht jeden Entwurf ungeprüft entgegen, sondern das wurde alles sehr kritisch betrachtet. Es war schon ein Erfolg, wenn das, was man selbst entworfen hatte, dann später auch in der Rede gesagt wurde. Ich hatte wahrscheinlich seinen Ton etwas getroffen, denn es war oft so, dass Felix von Eckert, der Bundespressechef, oder sein Vertreter Werner Krüger bei mir zum Büro hereinkamen und sagten, ach, versuchen Sie es doch noch mal. Hier ist eine Rede, die hat dem Kanzler nicht gefallen. Wir müssen eine neue schreiben. Und dann musste ich mich ans Werk begeben.
Diese Reden, die Sie geschrieben haben, sind die noch irgendwo auffindbar oder irgendwo archiviert?
Wahrscheinlich ja, aber ich weiß nicht, ob sie unter meinem Namen archiviert sind, denn sie gingen ja auf dem Dienstweg an dem Bundeskanzler. Der Dienstweg war von mir zum Bundespressechef, von diesem zum Chef des Kanzleramtes, also zunächst zum Staatssekretär Dr. Otto Lenz, später zum Staatssekretär Dr. Heinz Globke und von diesem dann an den Kanzler. So war eigentlich der richtige Weg. Es war eine Hierarchie, die auch in diesem Fall zu beachten war.
Wie war das denn eigentlich, wenn Sie zu Konrad Adenauer in sein Büro oder beziehungsweise Palais Schaumburg gingen? Ja, wie waren die Sicherheitsvorkehrungen denn damals? War das auch so streng, wie das heute vielleicht ist? Oder war das lockerer?
Das war überhaupt nicht. Man ging einfach hinein, zeigte beim Portier seinen Dienstausweis. Es gab für die Bundesbeamten und Angestellten gab es ja kleine graue Dienstausweise, den zeigte man vor, marschierte zum ersten Stock und stand im Vorzimmer. Und in den Vorzimmern waren drei Damen, die dem Besucher natürlich sofort nach seinem Begehr fragten und feststellten, ob der Mann vorgesehen war, ob ein Termin für ihn geplant war. Diese Damen waren sehr streng, sie ungefragt, ließen sie niemand durch.
Wie war der Umgang denn so persönlich zwischen Adenauer und Ihnen, also die persönliche Situation? Haben Sie sich gut verstanden oder war da mehr Distanz?
Also ich habe den Kanzler meistens in Gemeinschaft mit anderen Herren gesehen. Es gab immer wieder Besprechungen, Konferenzen. Schauen Sie, da war zum Beispiel die zweite Begegnung Adenauers mit Charles de Gaulle, mit dem französischen Staatspräsidenten, war 1958 in Bad Kreuznach. Da saßen wir zu sechst in einem kleinen Konferenzraum des Kurhauses Bad Kreuznach. Da war also der Kanzler, da war der Außenminister von Brentano, da war der Staatssekretär Hallstein, der Bundespressechef und noch verschiedene andere Herren, und ich war da. Aber es war nicht so, dass man den Kanzler direkt ansprach. Man wartete, bis man gefragt wurde, und stellte dann Rede und Antwort. Er sagte damals, Bad Kreuznach fällt mir eine Szene gerade ein, da sagte er zu mir, ich weiß gar nicht, warum der Herr de Gaulle noch nicht da ist. Schauen Sie doch mal nach, ob er unterwegs ist oder wo er bleibt. Ich ging dann raus und sah aber, wie er auf dem Gang entlang kam, der große Charles de Gaulle, wurde dann begrüßt. Und dann begann sofort das Gespräch zwischen de Gaulle und Adenauer. Und die anderen hörten zu. Sie konnten natürlich nicht den Kanzler oder den anderen ansprechen. Nee.
Aber mit de Gaulle haben Sie selbst nicht sprechen können?
Ja, doch, ich habe ihn, als er so auf mich zukam, er kam den Gang entlang, er war im bitterkalten Winter in Ramstein, auf dem Feldflughafen Ramstein gelandet. Er kam ohne Hut und Mantel und er kam diesen Gang auch ohne seine Brille aufzusetzen entlang. Ich sah, wie er dann vor der Tür war und begrüßte ihn unwillkürlich, da er so militärisch auftrat, im engen, dunkelblauen Zweireiher, sagte ich, Bonjour, mon général. Ich redete ihn in seiner militärischen Funktion an. Und das freute ihn, das machte ihm Spaß. Er lachte und fragte mich dann nach meinem Namen. Er erfuhr, dass ich Lange heiße, hat ihn sofort ins Französische übersetzt, hat Lange draus gemacht und mit einem bekannten französischen Sprichwort C'est l'ange qui vient et passe. Das ist der Engel, der kommt und geht. Oder in Deutsch sagt man, ein Engel geht durch den Raum. Dieses Wort hat er dann öfter noch, wenn wir uns sahen, gebraucht, so zum Beispiel am Élysée-Palast in Paris und bei anderen Gelegenheiten.
Ja, bis hierhin vielen Dank. Und gleich in der letzten Gesprächsrunde werden wir noch kurze Episoden von Ihnen sicherlich erfahren, aber auch über eine Autobiografie, die Sie geschrieben haben, die in diesen Tagen veröffentlicht werden soll. Ja, Herr Lange, diese Zeit mit Konrad Adenauer war ja eine ganz spannende und ich denke wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Situation war der Besuch in Moskau. Und Sie waren mit dabei, Sie haben es anfangs kurz angedeutet. Ja, wie lief das ab? Wie war das? War das nicht doch ungeheuer aufregend?
Ja, es war, soweit es meinen Dienst im Bundespresseamt anbetrifft, war es wohl der Höhepunkt meiner Arbeiten. Es war jene Zeit, diese Tage in Moskau waren die Tage, an die ich besonders gern zurückdenke. Vor allen Dingen in letzter Zeit, als sich die Moskau-Reise Adenauers zum 50. Mal jährte. Das war im vergangenen September. Ich hatte das Glück, also ich saß abends, am 7. Juni abends, saß ich noch in meinem Büro im Bundespresseamt, es war etwa gegen 9:30 Uhr abends. Der letzte Anruf wurde durchgestellt, am Telefon war der Staatssekretär Hellstein. Und er sagte, hören Sie, wir sind nach Moskau eingeladen. Das war eine Sensation, damals mitten im Kalten Krieg 1955, muss man sich mal vorstellen. Er schilderte denn, dass der sowjetische Botschafter in Paris dem deutschen Vertreter, dem deutschen Missionschef, die Einladung überbracht habe und dass der Kanzler bereit sei, nach Moskau zu reisen, der Einladung zu folgen. Aber, sagt er, wir wollen das noch nicht öffentlich machen, behalten Sie das für sich. Sollte jedoch irgendwo ein Leck sein, vielleicht in Paris, in der Botschaft in Paris, dann können Sie die Meldung bestätigen. Nun, gut und schön, ich saß da mit einer Bombenmeldung, wir nennen das als Journalisten, nennen wir das einen Knüller, und wusste nicht, soll ich die Dinge einfach laufen lassen, nichts tun, oder sollte ich die Nachricht doch in die Welt setzen? Auf dem Wege des Nachdenkens fiel mir dann ein, dass der Kanzler und sein Mitarbeiter Hellstein es vielleicht gar nicht ungern sehen, wenn die Nachricht bekannt würde. Nur nicht aus deutscher Quelle. Man wollte sich nicht zu weit vorwagen. 1955, die deutsche Souveränität war ja noch nicht perfekt. Ich habe deshalb noch nachts den Chefredakteur Eggeling der Deutschen Presseagentur in Hamburg angerufen und habe ihm diese Nachricht mitgeteilt. Der Gute fiel fast aus dem Bett. Aber wir haben uns so verabredet, die Quelle der Nachricht wurde Paris und aus diplomatischen Kreisen in der französischen Hauptstadt ist zu erfahren. Also ich habe mich dann doch sehr streng an den Vorschlag Hellsteins gehalten und hatte die Freude, dass am nächsten Tag diese Sensation praktisch in allen Zeitungen der Welt veröffentlicht wurde. Ich war dann auch derjenige, der zuerst nach Moskau geschickt wurde, weil ich mit den Vorbereitungen schon beschäftigt war und weil ich einer der wenigen in Bonn war, die Russisch sprechen können. Man hatte in Moskau verschiedene Kollegen vorgeschlagen, aber die Wahl des sowjetischen Außenministeriums war auf mich gefallen. Ich bin dann Ende August nach Moskau gereist und habe dort die gesamte Pressearbeit übernommen, während am 7. September kam der Sonderzug, kam die große Super Constellation des Kanzlers, das viermotorige Flugzeug, kam mit dem engeren Gefolge. Die Konferenz dauerte ja dann bis 14. September und sie ist, wie man weiß, erfolgreich verlaufen. Die letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten in sowjetischer Haft sind durch Adenauers Arbeit während der Konferenz freigekommen. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung einwilligen müssen, diplomatische Beziehungen mit der Sowjetregierung aufzunehmen. Das war nicht zu verhindern, obwohl es nicht allen unserer Alliierten, vor allen Dingen nicht den Amerikanern, gefiel.
Waren Sie denn eigentlich bei den Verhandlungen auch dabei? Oder wie war das?
Ja, die Verhandlungen fanden in der Spiridonowka im kleineren Kreise statt. Sie wurden, der Teilnehmerkreis war eng begrenzt. Es war auf sowjetischer Seite, wurden die Gespräche geführt vom Ministerpräsidenten Bulgarien, auf deutscher Seite vom Kanzler. Es waren außerdem Dolmetschern, aber nur wenige Spitzenbeamte zugegen. Mir wurde unmittelbar nach der Konferenz in der Spiridonowka mitgeteilt, durch Bundespressechef Felix von Eckert mitgeteilt, worüber man gesprochen hatte und zu welchen Ergebnissen man gekommen war. Und ich habe dieses dann unverzüglich den wartenden Kollegen mitgeteilt. Das waren nicht wenige. Ich habe bei der Abschlusspressekonferenz in der Gostinica Sowjetskaja, wo ich das Abschlusskommuniqué der Konferenz verlas, habe ich 108 Kollegen aus aller Welt gezählt, aus Amerika, aus England, Frankreich, Italien, von überall her. Aus Bonn und Deutschland waren etwa 20 Kollegen, 20 Chefredakteure und Korrespondenten vertreten.
Ja, Sie haben eine aufregende Zeit in ja, dieser Umbruchssituation zu Beginn der Entstehung oder zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland erlebt und große Teile davon mitbegleitet mit Adenauer und alles, was damals politisch von Wichtigkeit war. Und Sie sind jetzt 91 Jahre und haben natürlich eine Zeit erlebt, die lange zurückliegt, aber Sie haben ein Buch geschrieben, was in diesen Tagen veröffentlicht werden soll, eine Autobiografie über diese Zeit. Ist da auch das zu lesen, zu erfahren, was Sie hier ansatzweise hier bei uns im Studio erzählt haben?
Ja, es ist ansatzweise darin erwähnt. Nun muss ich allerdings sagen, ich schreibe eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr. Mein Wunsch, Journalist zu werden, stand für mich schon sehr früh fest. Ich habe daraufhin studiert und ich habe ja schon vor dem Kriege als Auslandskorrespondent gearbeitet und unmittelbar nach Krieg und Gefangenschaft wieder angefangen. Die 14 Adenauer-Jahre, die ich hier als Chef vom Dienst des Bundespresseamtes, als Mann, als freier Journalist mit einem Werkvertrag mit dem Bundespresseamt und später als einer der Leiter der Organisation Internationales erlebt habe, sind ja nur ein Teil meines Lebens und meiner beruflichen Arbeit. Ich hatte ja vor dem schon und auch hinterher etwas zu tun. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, meine Notizen, mein Gedächtnis auszuwerten und meinen Enkelkindern, ich habe 5 Enkelkinder, zu hinterlassen, was ihr Großvater alles so erlebt und getan hat. Daraus ist nun das Manuskript eines Buches geworden, das den Titel Souffleur im großen Welttheater erhalten soll und das dann, wenn alles geordnet ist, demnächst erscheinen wird. Allerdings nach der Adenauerzeit kommen noch andere interessante Epochen darin vor, nicht zuletzt mein Aufenthalt in Teheran und die Erlebnisse, die ich dort in der Nähe des Pfauenthrons gehabt habe.
Herr Lange, wir könnten noch stundenlang weitersprechen über Ihre interessante Zeit und Ihr Leben. Aber unsere Sendezeit, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch hier im Studio Merten. Sie haben unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt ganz viel erzählt aus der Zeit, die damals ja eine besondere Zeit gewesen ist. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei uns.
Ich danke Ihnen.